Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit arbeiten wir uns durch die Psalmen hindurch. 150 sind es an der Zahl und in dieser Sendung erreichen wir immerhin schon die Nummern 34 und 35. Beide Psalmen hat David verfasst und beide Male geht es darum, wie er sich vor anderen Menschen in Sicherheit bringen musste. Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass viele Psalmen mit einer kurzen Erläuterung oder Anweisung beginnen, die mit dem eigentlichen Inhalt des Psalms nicht unbedingt sehr viel zu tun haben. Zum Beispiel Psalm 17, ein Gebet Davids. Oder Psalm 22, vorzusingen nach der Weise, die Hirschkuh, die früh gejagt wird. Oder Psalm 55, eine Unterweisung Davids, vorzusingen beim Saitenspiel. Ziemlich oft wird vorab der Verfasser des Psalms genannt. Manchmal geht es um die Art und Weise des musikalischen Vortrags, gelegentlich auch um die Musikinstrumente, die verwendet werden sollen. Am Anfang von Psalm 34 stoßen wir nun auf eine Erläuterung, die vor allem für uns heute in der Gegenwart eine große Hilfe ist. Denn es geht hier um die Situation, in der dieser Psalm entstanden ist, beziehungsweise um ein konkretes Ereignis, auf das im weiteren Text Bezug genommen wird. Wir lesen in Vers 1 von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Als Bibelleser freue ich mich über eine solche Einordnung in den Lebenslauf Davids. Denn dadurch fällt es mir leichter, die Gedanken Davids nachzuvollziehen, weil ich mich in seine Lage hineinversetzen kann. Aber wie Sie gleich noch sehen werden, gibt es Bibelkritiker, die gerade anhand dieser Erläuterung am Anfang von Psalm 34 versuchen, die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage zu stellen. Der Anlass für David, diesen Psalm zu schreiben, war eine Begebenheit, die uns im 1. Samuel-Buch überliefert ist. Sie werden sich erinnern, dass König Saul David verfolgte. Dieser junge Mann floh, um sein Leben zu retten, und versteckte sich in einer Höhle nach der anderen. Das geschah in dem Teil der Wüste, der zum Toten Meer hin gelegen ist. Eine lebensfeindliche Gegend, die schon für so manchen zur Todesfalle geworden war. David jedoch wusste, wie man in der Wüste überlebt und kannte sich dort auch gut aus. Dennoch, die Strapazen der Flucht machten ihn müde und sein Glaube wurde schwach. Er befürchtete, dass Saul und seine Leute ihn eines Tages erwischen würden. Deshalb ging er nach Westen ins Land der Philister. Der König der Philister nahm David auf, aber einige seiner Leute misstrauten David. Im 1. Samuel-Buch, Kapitel 21, wird berichtet, aber die Großen des Achisch, so der Name des Königs, sie sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000? Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achisch, dem König von Gat. David erkannte also, dass er dort in Feindesland ernsthaft in Gefahr war. Und deshalb tat er so, als ob er wahnsinnig wäre. Achisch, der König von Gat, war angewidert von dem Gedanken, einen Wahnsinnigen in seiner Nähe zu haben. Deshalb schickte er ihn fort. Auf diese Weise konnte David sein Leben retten. Als er dann wieder in die Wüste zurückkehrte, um sich dort zu verstecken, dachte er vermutlich, das alles hätte ich mir sparen können, wenn ich nur mehr auf Gott vertraut hätte. Zu Recht werden Sie nun fragen, was haben diese Ereignisse aus dem 1. Samuel-Buch mit dem Inhalt von Psalm 34 zu tun? Der König von Gat, bei dem sich David eigentlich in Sicherheit bringen wollte, heißt schließlich Achisch. In Psalm 34 heißt es dagegen ganz am Anfang von David, als er sich wahnsinnig stellte, vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Sollte sich David etwa zweimal als ein Wahnsinniger ausgegeben haben? Wohl kaum. Aber was ist denn nun richtig? Achisch oder Abimelech? Tatsächlich haben Bibelkritiker diesen vermeintlichen Widerspruch zum Anlass genommen, die Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferung in Frage zu stellen. Das Problem mit manchen Kritikern ist jedoch, dass man eben nur das sieht, was man auch sehen will. Denn Abimelech ist ursprünglich kein Name, sondern ein Königstitel. So wie Pharao ein allgemeiner Königstitel in Ägypten war. Ich gebe zu, dass es andere Stellen in der Bibel gibt, die auch mir widersprüchlich erscheinen. Aber mittlerweile bin ich fest davon überzeugt, dass die Bibel nicht fehlerhaft ist, sondern dass es mir an der nötigen Kenntnis oder Einsicht fehlt. Und wenn wir uns nun Psalm 34 näher ansehen, reicht im Grunde schon das Vertrauen, dass David als Verfasser sehr wohl wusste, vor wem er sich wahnsinnig stellte. Denn schließlich macht man das nicht alle Tage. Ich lese nun Vers 2. David schreibt: Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Ich vermute mal, wenn Sie in einer notvollen Situation sind und nicht mehr ein noch auswissen, dann fühlen Sie sich wie am Boden zerstört. Genauso erging es David. Er war ständig auf der Flucht und rannte immer nur fort, und es sah so aus, als würde es nie aufhören. Er verlor den Mut und war verzagt. Er dachte, irgendwann schnappen sie mich und ich werde getötet. Und dennoch, sagt er, ich will den Herrn loben alle Zeit. Dafür bewundere ich David. Mir persönlich gelingt es zwar ganz gut, den Herrn an einem schönen Frühlingstag zu loben, wenn die Sonne scheint und die Vögel zwitschern und mir alles ein wenig leichter von der Hand geht als sonst. Aber wenn sich das Leben von seiner Schattenseite zeigt, dann fällt es mir wesentlich schwerer, Gott zu loben. Ich vermute, David würde mich verstehen. Trotzdem sagt er, sein Lob soll immer da, also zu jeder Zeit und in jeder Situation, in meinem Munde sein. Vers 3. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Auch das ist ein interessanter Aspekt des Lobens. Andere sollen davon angesteckt werden, sich freuen und am besten mit einstimmen. Vers 4. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Ich habe mir schon mal überlegt, diesen Vers auf den Briefkopf unseres Briefpapiers zu setzen, das wir verwendet haben, um Höreranfragen zur Sendereihe durch die Bibel zu beantworten. Denn letztendlich geht es nicht darum, dass wir guter Stimmung sind, wenn wir den Herrn loben, sondern wir sollen es tun, weil ihm die Ehre gebührt. Sein Name soll erhöht werden, wie David es ausdrückt. Vielleicht finden Sie diese Formulierung ein bisschen eigenartig. Warum soll der Name Gottes erhöht werden? Warum ist nicht einfach von Gott die Rede? Nun, in den Psalmen werden wir noch öfter darauf stoßen, dass der Name Gottes oder auch das Wort Gottes wie eine Umschreibung für Gott verwendet werden. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, was ich neulich über die hebräische Dichtkunst gesagt habe. Da gibt es den sogenannten Parallelismus. Das bedeutet, dass zwei Teile eines Satzes im Grunde dasselbe aussagen, wobei jedoch der zweite Teil den ersten noch ergänzen kann. Genau das ist im gerade gelesenen Vers 4 auch der Fall. Der erste Teil lautet: Preiset mit mir den Herrn. Der zweite Teil sagt fast dasselbe aus: Lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Allerdings ist einmal vom Herrn die Rede und dann von seinem Namen. Daraus kann man schlussfolgern, dass die Formulierung »sein Name« an dieser Stelle einfach nur für Gott steht. So viel zu der Frage, warum der Name Gottes erhöht werden soll. Eine Formulierung, die zwar vielen Christen in Fleisch und Blut übergegangen ist, die aber sonst in der Alltagssprache eher unüblich ist. Das Wichtigste jedoch ist, dass wir unsere Freude und Begeisterung über Gott nicht vor anderen Menschen verbergen. Wir erreichen nun die Verse 5-7. Hier geht David darauf ein, warum er so hoffnungsvoll gestimmt ist und Gott lobt. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Als einer im Elend rief, damit meint David sich selbst. Er, als designierter König der Israeliten, war auf der Flucht gewesen vor Saul, dem noch regierenden König der Israeliten. Aber die Formulierung, als einer im Elend rief, macht es mir leicht, an eigene Erfahrungen zu denken und aus meiner Perspektive zu sagen, als ich im Elend rief. Zum Beispiel, als ich mit einer schlimmen Diagnose im Krankenhaus lag. Da hörte mich der Herr und half mir aus allen meinen Nöten, indem er mich nämlich wieder gesund machte. Vielleicht fallen Ihnen ja auch einige Situationen ein, in denen Sie im Elend waren und aus denen Gott Ihnen herausgeholfen hat. Vers 8. David verallgemeinert nun seine eigene Erfahrung und kleidet sie erneut in ganz besondere Worte. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Der Engel des Herrn wird nur dreimal in den Psalmen erwähnt, nämlich hier und zweimal in Psalm 35. Ich will dieses Thema hier nicht vertiefen, aber ich habe den Eindruck, dass diese Bezeichnung Engel des Herrn an manchen Stellen in der Bibel auf Jesus Christus hinweist. Aus der Bibel wissen wir ja, dass der Sohn Gottes auch schon vor seiner Menschwerdung existierte. So schreibt Paulus etwa im zweiten Kapitel des Philipperbriefes: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Dass der Ausdruck Engel des Herrn auf den kommenden Messias und damit letztendlich auf Jesus hinweisen könnte, dieser Deutungsversuch geht vielen Bibelauslegern allerdings zu weit. Das hebräische Wort, das für den Begriff Engel gebraucht wird, bedeutet nämlich einfach nur Bote oder Gesandter. Dabei handelt es sich im Alten Testament um einen Boten mit einem ganz bestimmten Auftrag. Manchmal jedoch identifiziert sich dieser Bote Gottes so sehr mit Gott, dass man den Eindruck bekommt, Gott selbst zeige sich hier in sichtbarer Gestalt. Tja, und dann könnte ich wieder die beiden Verse aus dem Philipperbrief zitieren, in denen eindeutig von Jesus Christus die Rede ist. Er, der in göttlicher Gestalt war, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Sie merken schon, das Rätsel um den Engel des Herrn werden wir wohl nicht vollständig lösen können. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum David nun in Vers 9 eine sehr handfeste Einladung ausspricht. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Das wirkt auf mich so, als ob David sagen wollte, wenn Sie nicht glauben, dass das, was ich über den Engel Gottes gesagt habe, wahr ist, dann schmecken und sehen Sie doch selbst, dass der Herr gut ist. Der Begriff schmecken ist natürlich sinnbildlich gemeint. David möchte zum Ausdruck bringen, schau mich an, mir geht's gut. Trotz all der Entbehrungen auf der Flucht bin ich wieder bei bester Gesundheit und freue mich des Lebens. Gott, der Herr, hat mich aus meiner Not herausgerissen. Ich lese nun weiter ab Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. An dieser Stelle muss man ganz deutlich sagen, nicht immer ist das so. Manchmal sind es auch die Gottesfürchtigen, die darben und hungern, während es den Gottlosen gut geht. Trotzdem finde ich es richtig, dass David nicht einfach nur von der großen Güte Gottes schwärmt, sondern auch handfeste Belege dafür nennt, die er mit seinen eigenen Augen wahrnimmt. Bei manchen Christen ist das leider anders. Sie singen am Sonntag in der Kirche ein herzergreifendes Halleluja, hören sich eine Predigt an und fühlen sich anschließend unheimlich gesegnet. Aber wenn man sie fragen würde, wie hast du Gott in deinem Alltag erlebt? Was hat er verändert? An welcher Stelle hat er eingegriffen? Dann wüssten sie darauf vermutlich keine Antwort. Als Pastor habe ich mich sehr über den Brief eines Mannes gefreut, der irgendwann mal eine Predigt von mir gehört haben muss. Er schrieb mir, Sie hören sich nicht so an, als sprächen sie hinter einem bunt bemalten Glasfenster. Natürlich ist nichts verkehrt daran, in einer Kirche hinter bunt bemalten Glasfenstern zu predigen. Ich selbst habe das rund 40 Jahre lang getan. Aber die Menschen, die mir zuhören, müssen mit meinen Worten auch etwas anfangen können, draußen auf dem Marktplatz, im Büro, in der Werkstatt oder auch im Klassenzimmer. Um wieder auf David zurückzukommen, er schreibt nicht nur wunderbare Psalmen, die Gottes Güte preisen, sondern er gibt den Menschen zu verstehen, ich habe Gottes Güte erlebt. Und nach seiner Flucht hat er diese Güte ganz gewiss auch schmecken können, indem er voll Dankbarkeit eine deftige Mahlzeit genossen hat. Ich springe nun zu Vers 14. David fordert die Zuhörer bzw. Leser seines Psalms auf, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Das ist ein Ratschlag, an dessen Umsetzung ich noch hart arbeiten muss. Wie schnell geht einem etwas Böses über die Lippen? Geht's Ihnen vielleicht genauso? Vers 16. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Diese Zusicherung ist mir äußerst wichtig. Gott hört auf die Gebete derer, die auf ihn vertrauen. Gott beantwortet ihre Gebete. Auch wenn seine Antwort nicht immer so ausfällt, wie wir es vielleicht erwarten. Ja, zu manchen Dingen, die wir von ihm erbitten, sagt er manchmal Nein. Aber das geschieht dann ohne Zweifel zu unserem Besten. Vers 17. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Diesen Vers sollten sich vor allem diejenigen hinter die Ohren schreiben, die eigentlich von Gott nichts wissen wollen, aber die plötzlich in einer Notlage Hilfe von ihm erwarten. Zwar kann es sein, dass Gott gnädig ist und tatsächlich Hilfe gewährt. Die Regel ist es wohl aber nicht, sondern das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun. Statt Gott um Hilfe zu bitten, sollten diese Menschen lieber darum bitten, dass Gott sie von ihren Sünden erlöst. Seit Jesus Christus für die Sünden der Menschen am Kreuz gestorben ist, braucht übrigens niemand mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, um seine Errettung zu betteln. Denn Jesus hat bereits alles getan, um diejenigen zu erlösen, die es wollen. Gott hat Vergebung für sie. Sie brauchen nichts weiter zu tun, als ehrlich zu bekennen, dass sie ein Sünder sind und dass sie auf Christus als ihren Retter vertrauen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das haben Paulus und Silas einmal zu jemandem gesagt, der von ihnen wissen wollte, was muss ich tun, dass ich gerettet werde. Zurück zum Psalm Davids. Dort heißt es passend dazu in Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Wenn also jemand bereit ist, eine demütige Haltung einzunehmen und als Sünder zum Herrn zu kommen und ihm zu vertrauen, so wird der Herr ihm nahe sein. Im Zusammenhang mit Davids Flucht vor Saul habe ich vorhin schon gesagt, manchmal sind es unverständlicherweise gerade die Gottesfürchtigen, die darben und hungern, während es den Gottlosen gut geht. Genau davon ist auch in Vers 20 die Rede. David schreibt, der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Niemand wird davor bewahrt bleiben, finstere Stunden und manchmal auch schwerstes Leid zu durchleben. Trotzdem können Kinder Gottes darauf vertrauen, dass Gott sie nicht im Stich lässt, sondern ihnen letztendlich helfen wird. Und so heißt es abschließend in Vers 23, der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Wir erreichen nun Psalm 35. Auch das ist offenbar ein Psalm, den David während der Zeit schrieb, als er von König Saul verfolgt wurde. Im 1. Samuelbuch, Kapitel 24, ist vermutlich der Hintergrund zu diesem Psalm zu finden. David bittet den gerechten Gott, er möge doch sein Gericht an den Feinden Gottes vollstrecken, die David und seine rechtschaffenen Leute so sehr zusetzen. Es gibt Menschen, die sagen, Das ist aber nicht die Art von Gebet, die ein Christ gutheißen kann. Auch der Herr Jesus hat niemals so gebetet. Allerdings hat Jesus mal ein Gleichnis erzählt, das handelte von einer Witwe, die zu einem Richter ging und sagte, »Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher.« Der Richter brauchte lange, bis er es tat, aber schließlich sorgte er dafür, dass die Witwe Recht bekam. Mit diesem Gleichnis wollte Jesus deutlich machen, Gott ist kein gefühlloser Richter, sondern er ist gnädig. Ja, er ist bereit, seinen Kindern zu helfen, wenn sie sich ihm anvertrauen und ihn manchmal auch schier bedrängen. Der Apostel Paulus wiederum gab den Gläubigen folgende Ermahnung. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Sie und ich, wir sollen uns nicht rächen. Das sollen wir Gott überlassen. Es ist sein Ressort. Er wird es besser handhaben, als Sie und ich es jemals könnten. Als David Psalm 35 niederschrieb, war er in Bedrängnis. Er war vermutlich auf der Flucht vor Saul. Doch als David Gelegenheit hatte, Saul zu töten, weigerte er sich, es zu tun. König Saul bekam davon Kenntnis, dass David sein Leben verschont hatte, und er wusste auch, dass Gott David zum König machen würde. So steht es im 1. Samuelbuch Kapitel 24. Des Weiteren gab Saul zu, dass David ein gerechterer Mensch sei als er selbst. Und dennoch behandelte er David weiter als Feind, anstatt ihn in Frieden ziehen zu lassen. Im Folgenden möchte ich nur auf ein paar wenige Verse aus Psalm 35 näher eingehen. Hier zunächst die Verse 4 und 5. David wünscht sich und bittet den Herrn darum, »Es sollen sich schämen und zum Spott werden, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück wollen.« Sie sollen werden wie Spreu vor dem Winde, und der Engel des Herrn stoße sie weg. Trotz der deftigen Ausdrucksweise, David möchte sich offenbar nicht selbst an seinen Feinden rächen, sondern der Engel des Herrn stoße sie weg. Hier ist übrigens innerhalb der Psalmen der zweite Hinweis auf den Engel des Herrn. Darauf bin ich ja schon im Zusammenhang mit Psalm 34, Vers 8 eingegangen. Und die dritte und zugleich letzte Stelle folgt nun in Psalm 35, Vers 6. David schreibt weiter im Blick auf seine Feinde, »Ihr Weg soll finster und schlüpfrig werden, und der Engel des Herrn verfolge sie. Denn ohne Grund haben sie mir ihr Netz gestellt, ohne Grund mir eine Grube gegraben. Unversehens soll ihn Unheil überfallen, sein Netz, das er gestellt hat, fange ihn selber, zum eigenen Unheil stürze er hinein.« Das hört sich wieder ganz schön heftig an. Ja, das Gebet Davids ist ein echtes Verwünschungsgebet. Und für einen Christen wäre es tatsächlich nicht angemessen, so zu beten. Aber wer meint, dass Gott die Übeltäter in dieser Welt nicht zur Verantwortung ziehen wird? Der irrt sich gewaltig. Er wird das tun, ohne jedoch rachsüchtig zu sein. Er wird Recht sprechen, und zwar in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wir tun gut daran, Gott unsere Anklagen zu überlassen, weil er die Dinge richtig machen wird. Hören Sie nun, was David schreibt, nachdem er dieses Gebet formuliert hat. Ich lese weiter ab Vers 9. Aber meine Seele soll sich freuen des Herrn und fröhlich sein über seine Hilfe. Alle meine Gebeine sollen sagen, Herr, wer ist dir gleich, der du den Elenden rettest vor dem, der ihm zu stark ist, und den Elenden und Armen vor seinen Räubern. Man spürt förmlich, wie David innerlich zur Ruhe gekommen ist, nachdem er Gott gegenüber mal so richtig Dampf abgelassen hat. Mit den Elenden und Armen meint er übrigens nicht irgendwelche anderen Leute, denen es so ähnlich ergangen ist wie ihm, sondern höchstwahrscheinlich meint er damit seine eigenen Begleiter und sich selbst. Denn als David auf der Flucht war vor König Saul, scharte er Männer um sich, die ebenfalls ihres Lebens nicht mehr sicher sein konnten, die zum Teil verschuldet waren oder die sich nicht den damaligen gesellschaftlichen Verhältnissen unterordnen wollten. Solche Leute waren Davids Begleiter und gemeinsam teilten sie ein ziemlich raues Leben in Armut. Aber, so bezeugt es David, Gott war bei ihnen. Ich springe nun zu Vers 16. Da heißt es über die Feinde: Sie lästern und spotten immerfort und knirschen wider mich mit ihren Zähnen. Wenn ich höre, dass die Feinde über David spotteten, dann erinnert mich das an die Tätigkeit eines sogenannten Hofnarren. Der wurde extra dafür angestellt, um die Gäste bei einem Festessen zu unterhalten. Dazu gehörte es auch, sich über gewisse Leute lustig zu machen, sie sozusagen durch den Kakao zu ziehen. In diesem Fall machten sie sich über David lustig, weil er als angeblicher Thronanwärter vor König Saul davonrannte und sich verstecken musste. Wahrscheinlich sagten sie, er konnte zwar den Riesen Goliath besiegen, aber er fürchtet sich vor König Saul. Heuchlerische Spötter gibt es auch heute zuhauf. Außerhalb der christlichen Gemeinde, aber manchmal auch innerhalb der Gemeinde. Ich persönlich habe nichts gegen einen fröhlichen Scherz, der die besonderen Eigenheiten der Christen oder auch einer einzelnen Person aufs Korn nimmt. Aber wenn die Bosheit überhand nimmt, wenn Menschen beleidigt und gedemütigt werden, wenn man sie vor anderen bloßstellt und sie sogar in Verruf bringt, dann hat das nichts mehr mit Humor zu tun. Dann versündigen sich diese Spötter an Gottes Kindern. Denjenigen, die einen solchen Spott ertragen müssen, bleibt dann allerdings die Gewissheit, dass Gott ihnen eines Tages Recht schaffen wird. Ganz zum Schluss von Psalm 35 spricht bzw. betet David: Jubeln und freuen sollen sich, die mir gönnen, dass ich Recht behalte, und immer sagen, der Herr sei hoch gelobt, der seinem Knecht so wohl will. Und meine Zunge soll reden von deiner Gerechtigkeit und dich täglich preisen. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Gottes Segen mit Ihnen.